eine ganze Zeit lang, als ich noch so ein bisschen jünger war, so Anfang meiner Teenie-Zeit, habe ich immer englische Lieder gesungen, ohne sie wirklich zu verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man ein Lied hört im Radio, man singt das so mit, es klingt schön, man singt den Text und das passt irgendwie gerade so zu der Emotion, die man vielleicht auch empfindet. Und irgendwann guckt man sich die Übersetzung an und denkt so, nein, das wollte ich eigentlich nicht singen. Und ich habe uns heute ein Lied mitgebracht von David, wo es im Gegensatz dazu eine andere Erfahrung bei mir war. Nicht, dass ich das Lied gesungen hätte und gebetet hätte und dann gemerkt habe, oh nee. Sondern ich im Nachgang gemerkt habe, Mensch, deswegen hast du dieses Gebet gebetet. Und zwar Psalm 27 hat mich in einer Zeit meines Lebens hindurchgetragen, war einer von den Bibelstellen, der ganze Psalm, die ich immer wieder gebetet habe, jeden Tag, wo ich hingegangen bin und habe das, was David hier schreibt in dem Psalm, so formuliert, dass es mein Gebet ist. Und dann kommt man ja in diese Rolle als Pastor und darf sich intensiver mit Bibeltexten auseinandersetzen. Und ich dachte, Mensch, dieser Psalm, der hat dich so lange bewegt, hat dich so lange beschäftigt, guck den dir doch mal genauer an. Und dann habe ich angefangen, ihn zu studieren und ein bisschen tiefer einzusteigen und habe gemerkt, warum dieser Psalm mir in dieser schwierigen Zeit so wichtig geworden ist. Warum ich diesem Psalm immer wieder gebetet habe. Denn in Vers 8 heißt es, sucht mein Angesicht, sucht meine Nähe. Und ich glaube, dass das genau das war, was ich gemacht habe in diesen Momenten, dass ich Gottes Nähe gesucht habe und zu ihm gekommen bin. Und deswegen heißt auch das Thema der Predigt heute Morgen, sucht meine Nähe. Und ich weiß nicht, was du heute Morgen mitgebracht hast. Jeder von uns kommt ja aus ganz unterschiedlichen Situationen. Vielleicht ist für dich heute Morgen diese traurige Nachricht von Victor das, was dein Herz bewegt, was in deinem Herzen gerade sehr groß ist, was dein Herz schwer macht. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier hingekommen, kanntest ihn gar nicht so gut, aber bringst andere Nöte, Lasten mit, Dinge, die dich bewegen, die dein Herz schwer machen, die dir Sorgen machen und die dich umtreiben. Und wir sind in unserem Leben immer wieder mit Situationen konfrontiert, wo wir das Gefühl haben, alles gerät außer Kontrolle. Der Boden wird uns unter den Füßen weggezogen, gerade dann, wenn wir konfrontiert werden mit Tod, mit Krankheit, mit Verlust, mit Anfechtung, mit Leid in Beziehungen, Herausforderungen in Beziehungen, wo auch immer du gerade erlebst, dass dir selber die Kraft fehlt. Wo auch immer du gerade erlebst, dass du nicht die Antwort hast, dass du nicht weißt, was der nächste Schritt ist, den du gehen sollst, wo du dich leer fühlst, wo du vielleicht auch vor Dingen fliehst in deinem Leben, in denen du dich ablenkst, um dich nicht mit Sachen zu beschäftigen. Dich ruft Gott heute durch diesen Psalm zu sich in seine Gegenwart. Ich lese ihn uns vor. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Bösen, meine Widersacher und Feinde sich mir nähern, um meinen Körper zu fressen, müssen sie straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Denn er schützt mich in Notzeiten in seiner Wohnung. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Er erhöht mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich ihm in seinem Zelt Jubelopfer bringen. Ich will dem Herrn singen und spielen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Darum suche ich, Herr, dein Angesicht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir und verstoße deinen Knecht nicht im Zorn, denn du bist meine Hilfe. Lass mich nicht fallen und zieh deine Hand nicht ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater, meine Mutter verlassen mich, aber der Herr, er nimmt mich auf. Herr, zeige mir deinen Weg. Und wegen meiner Feinde leite mich auf ebener Bahn. Übergib mich nicht der Willkür meiner Feinde, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich aber doch, glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Hoffe auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und warte voller Hoffnung auf den Herrn. David hatte eine sehr herausfordernde Situation. Wir lesen das direkt zu Beginn in Vers 2, wenn er schreibt, dort sind die Bösen, da sind Widersacher, da sind Feinde. Dort sind Böse, dort sind Menschen, die bewusst gegen den Willen Gottes handeln, die Böses im Sinn haben mit ihm. Da sind Widersacher, das sind Menschen, die in sein Leben getreten sind. Und dieses Wort Widersacher kommt von dem ursprünglichen Begriff des Einengens, die ihn einengen, die eine Last in sein Leben bringen, die das Gegenteil von Freiheit bringen und bewirken, indem wie sie in sein Leben hineinbringen, die dort Raum einnehmen in dem Leben von David und er fühlt sich bedrängt. Dort sind Feinde, die ihm das Leben nehmen wollen, die seinen Körper fressen wollen, so dieses Bild von einem verzehrenden Feuer, das einfach das Holz auffrisst. Ich musste so ein bisschen an Jungscher denken, wenn dann so die kleinen Jungs kommen, die sich immer ein bisschen prügeln wollen und man sich nur so denkt, jo, dich nasche ich zum Frühstück. Und so beschreibt er so diese Feinde, die in seinem Leben kommen und wie ein verzehrendes Feuer wirken. Und David bittet auch in Vers 12, sagt, Herr, übergib mich nicht dem Willen meiner Feinde. Mach, dass sie nicht den Willen bekommen. Du siehst, dass sie Unrecht verbreiten, dass sie Ungerechtigkeit bringen in das Leben von mir und anderen und dass ihnen das total egal ist. Sie scheuen nicht davor zurück. Wie so ein Kriegspferd, heißt es da, schnaubt, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, diese Formulierung, atmen sie Gewalt aus in meinem Leben. Und Vers 3 schreibt er dann, dass das Krieg sich anbahnt, ein lagerndes Heer da zu sein scheint. Eine wirklich herausfordernde Situation, in der David war. Und ich weiß nicht, wo ich diesen Psalm genau verorten soll, in der Lebensgeschichte von David. Vielleicht in seinen Herausforderungen mit Saul, vielleicht in der Situation, wo sein eigener Sohn ihn vom Thron stoßen will und nach dem Leben trachtet. Oder wo das ganze Volk in eine Hungersnot gerät wegen Saul, der sich versündigt hat gegenüber Gott. Auf jeden Fall haben wir hier David in einer aussichtslosen, in einer schweren Situation, die eindeutig über seinen Kopf gewachsen ist. Und er nimmt uns mit hinein in sein Gebet an Gott. Und David beschreibt hier nicht, wie er in der Situation jetzt angeht, um auf Probleme zu lösen, wie er ganz aktiv handelt, dass er sagt, ja, ich hole mir jetzt ein Heer und Gott wird schon auf meiner Seite sein und dann gehe ich da irgendwie los. Nein, er beschreibt, wie er Gott sucht, ihm vertraut, in Bezug auf ihn kommt mit leeren Händen und mit Unsicherheit. Und vielleicht erlebst du das heute Morgen auch. Immer wieder an verschiedenen Punkten in deinem Leben, dass du sagst, ich stehe immer wieder mit leeren Händen da. Ich komme immer wieder an diesen Punkt, dass ich Ohnmacht empfinde, dass ich eigentlich merke, die Umstände bestimmen mein eigenes Leben. Ich fühle mich eingeengt. Ich erlebe nicht die Freiheit, die ich vielleicht haben darf, die mir versprochen ist in Gott. Und wir sehen hier gleichzeitig auch, dass Gott sich dieser Dinge annimmt, weil uns der Psalm als Gottes Wort übertragen worden ist. Und ich möchte dich ermutigen, ganz egal, was dir durch den Kopf geht, an was du gerade denkst, es nicht als eine Kleinigkeit beiseite zu schieben, weil das tut Gott auch nicht. Vielleicht sagst du, meine Probleme im Vergleich zu dem, was David hier erlebt, ist ja viel geringer. Aber genau das, was David tut, dürfen wir auch tun. Wir dürfen Gottes Nähe suchen. Er sagt, er beruft sich auf Gottes eigenes Wort. Er sagt, kommt zu mir, sucht mein Angesicht, sucht mich als Person, sucht die Nähe zu mir. Und deswegen sagt er, ich gehe und ich suche. Herr, ich komme zu dir. Und David hatte gute Gründe dafür, das zu tun. Und den ersten davon lesen wir in Vers 1, wo er sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und ich habe eben gerade noch vor dem Gottesdienst, hat Benny mir noch gesagt, dass dieser Teil des Verses bei Klaasens am Haus hängt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und im Flur von meinen Eltern, wir hatten so eine 150, 160 Quadratmeter Wohnung, Pastorenwohnung über dem Gemeindehaus und einen ganz, ganz langen Flur. Und hinten am Ende des Flurs, da war so die Garderobe, da hingen immer die Jacken und im Winter auch die großen Mäntel und Winterjacken von meinem Vater. Und man konnte da nie so richtig sehen. Und vielleicht kennt ihr das so ein bisschen. Ich hatte dann hier mein Zimmer und hier war das Klo und hier war die Garderobe und der Flur. Und dann bin ich nachts aus meinem Zimmer, habe ich ein bisschen durch den Spalt geguckt, es war stockdunkel, dann die Tür schnell aufgerissen, rübergerannt, ja, Tür zugemacht, gepinkelt, abgespielt und dann dasselbe Spiel wieder zurück und dann mit einem hohen Bogen in mein Bett gesprungen, weil ich Angst hatte, dass der Mann, den ich an der Garderobe gesehen habe, jetzt vielleicht unter meinem Bett sein könnte und nach meinen Füßen schnappt. Und daran musste ich so ein Stück weit denken, das Dunkel, das kann Angst machen. Dunkelheit macht Angst. Und David sagt, der Herr ist mein Licht. Und in der Gegenwart von Gott, wenn Licht ins Dunkel kommt, dann verliert die Dunkelheit ihren Schrecken. An der Garderobe war nichts. Ich hätte einfach das Licht im Flur machen können. Da hätte ich gesehen, da hängt eine Jacke. Und so wird auch Dunkelheit in unserem Leben im Licht von Gott bewertet, indem wer er ist und wer wir in Verbindung als seine Kinder zu ihm sind. Und David sagt, der Herr, er ist mein Licht. Und ich darf die Nöte im Angesicht seiner Gegenwart bewerten und vor ihn bringen. Und dann geht er weiter und sagt, der Herr ist mein Heil. Er ist der, der mir Freiheit bringt in Bedrängnis. Das Wort heißt weit machen. Ist doch interessant, dass David von den Widersachern spricht, die diese Enge bringen und dann gleichzeitig sagt, aber der Herr, er ist der, der mein Heil ist, der mir diese Freiheit und die Weite bringt. Und alle Widersacher, die da sind, die werden sehen, dass Gott da ist. Sie müssen straucheln, sie werden fallen. Sie haben keine Chance. Denn da ist Gott, der meine Lebenskraft ist, der mich in diese Freiheit führt. Und diese Freiheit haben die Menschen damals ja auch gesehen. Israel hatte Gott als ihren Befreier, der ihn heil gebracht hat. Gott hatte sich Israel auserwählt, war mit Israel unterwegs gewesen und die Menschen wussten, wenn Israel kam, als sie das verheißene Land einnahmen, da kommt das Volk, dessen Gott das Meer gespalten hat und sie durch das Meer hindurchgeführt hat, wo das ganze ägyptische Heer drin ertrunken ist. Da kommt jetzt das Volk, dessen Gott die Mauern Jerichos hat einfallen lassen, damit sie das verheißene Land einnehmen können. Israel war bekannt als das Volk Gottes, das ein Volk hat, das ihr Befreier war und der für sein Volk eingestanden ist. Und das war der Hintergrund, den David auch im Kopf hatte, wenn er sagte, Gott ist mein Heil, Gott ist der Befreier, er ist der Erretter, der im Leben wirkt, der für sein Volk eingreift und der für sein Volk greifbar da ist. Und deswegen ist er meine Lebenskraft, meine Zuflucht, vielleicht steht bei euch auch meine sichere Burg. Alles Bilder, die David beschreibt und sagt, dieser Gott, der mein Heil ist, der das Licht ist, der mir Rettung bringt, der mich in die Freiheit führt. Er ist der Ort, bei dem ich mir Zuflucht suche, weil ich dort Geborgenheit finde. Dort kommt meine Seele wirklich zur Ruhe, bei ihm. Und man merkt sofort, dass es David primär um sein eigenes Herz geht, wie er damit umgeht, mit den Dingen, die in seinem Leben sind. Er sucht bei Gott das Licht, das Heil, die Freiheit, die Rettung, Zuflucht und Geborgenheit. Und weil er weiß, dass er diesen Gott hat, sagt er, deswegen brauche ich logisch begriffen nicht zu zittern. Er sagt nicht, meine ganze Angst ist weg. Er sagt nicht, ich habe keine Angst mehr. Aber er weiß, wenn ich Gott an meiner Seite habe, dann habe ich jemanden an meiner Seite, der über diesen Dingen steht. Und er erlebt diese Geborgenheit Gottes in seiner Gegenwart. Sein Herz braucht sich nicht mehr zu fürchten vor dem Schrecken der Dunkelheit. Und er sagt, ich vertraue auf Gott und auf seine Allmacht. Und dann geht er weiter in Vers 5 und sagt, denn Gott ist der, der mich in Notzeiten schützt. In seiner Wohnung. Und dieses Wort Wohnung, das beschreibt eine schützende Hülle. Gott ist der, der mich nimmt, der mich in seiner Gegenwart, das ist ja dieser Ort des Zeltes, der mich nimmt und in seinem Schutz einhüllt, der so wie einen Mantel über mich legt und mich hält. Er verbirgt mich dort heimlich in seinem Zelt. Der Stiftshütte, der Ort der Gegenwart Gottes. David sagt, Gott schützt mich und schließt mich in seiner Gegenwart ein. Was für ein wunderbares Bild der Fürsorge Gottes, wenn wir in seiner Hand sind. Und deswegen sagt David, deswegen suche ich seine Nähe, deswegen gehe ich zu ihm. Und dann schreibt er, Gott hebt mich auf einen Felsen. Er stellt mich auf ein festes Fundament. Und wenn man andere Bibelstellen anschaut, in der Bibel, auch im Alten Testament, dann ist dieser Fels Gott selbst. Er gibt mir Halt und gleichzeitig erhöht er mein Haupt über meine Feinde. Er schenkt mir den Sieg über die Dinge, die da sind. David sagt, mit Gott darf ich überwinden. Und das Interessante ist in diesem ganzen Psalm, dass Gott überhaupt nicht die Situation von David verändert. Wie oft, wir können ganz viele Psalmen lesen, er liest immer, erst alles ganz schlimm, dann komme ich zu Gott und bete an und dann habe ich erlebt, Gott hat eingegriffen. Und das Interessante ist, hier in diesem Psalm kommt dieses Gott hat eingegriffen gar nicht. Sondern es ist nur, ich bin in dieser Situation und alles, was passiert, ist nicht, dass Gott irgendwas an meinen Umständen verändert, sondern dass er mir persönlich begegnet. David behandelt nur die Dinge, die Gott für ihn tut, in seinem Herzen, in der Beziehung, in der er steht mit ihm. Und er erlebt, dass Gott seine Kraftquelle ist, dass er ihm Kraft schenkt für die Dinge, in denen er steht. Er erlebt, dass Gott freundlich ist und sich ihm zuwendet. Und infolgedessen sagt er dann auch, weil ich das erlebe, deswegen bringe ich ein Jubelopfer. Und ein Jubelopfer bedeutet nicht immer, dass mein Herz völlig singt und springt voller Freude, sondern er bringt ein Opfer der Anbetung. Etwas, was vielleicht auch was kostet, zu sagen, ich bete Gott an, auch in dem Not, auch in dem Leid, in dem ich stehe. Wir verbinden ja auch Anbetung in erster Linie mit dem, was wir heute Morgen hier gemacht haben, wenn wir singen. Aber das allererste Mal in der Bibel kommt Anbetung vor, als Abraham mit Isaak auf den Berg geht, um ein Opfer zu bringen. Anbetung ist das, was wir leben. Anbetung ist von Montag bis Samstag und am Sonntag im Gottesdienst bringen wir in Liedern zum Ausdruck, was wir an Anbetung unter der Woche gelebt haben. Und genauso sagt David, ich bringe ein Jubelopfer. Ein Opfer, in dem ich mich Gott zuwende, ihn anbete, bei ihm die Hilfe und den Halt suche, weil ihm alle Ehre gebührt. Und ich kann das verstehen, dass er zu Gott kommt in diese Anbetung, weil er weiß, wer Gott ist. Weil er das bezeugt, er uns ja hier auf jedem einzelnen Vers, wie Gott in seiner Situation wirkt. Und er sucht ihn. Er kommt und sagt, hey, in Vers 4 sagt er, eins erbitte ich, das hätte ich gern. Er drückt einen ganz, ganz starken Wunsch aus. Mein ganzes Leben lang will ich in Gottes Nähe, in seiner Gegenwart sein. Ich will seine Schönheit sehen, seine Liebe, die er für mich hat, in meinem eigenen Herzen immer mehr begreifen und erfüllt sein von Gottes Gegenwart, erfüllt sein von den geistlichen Segen, den er mir schenken will. Ich will in seiner Gegenwart leben. Und deswegen auch dieser Vers 8, ich suche, Herr, dein Angesicht. Ich suche deine Gegenwart, die persönliche Begegnung mit dir. Und wisst ihr, das dürfen wir auch tun, was David hier beschreibt in diesem Psalm. Und bei mir ist es aber oft so, das erlebe ich, vielleicht kennt ihr das auch, ich bin in einer schwierigen Situation. Ich erlebe Leid, ich erlebe Kummer, Traurigkeit. Und ich sehne mich eigentlich nach Trost, nach Halt, nach Geborgenheit und vor allem nach Frieden in meiner Seele. Und dann gebe ich Gott mein Anliegen und sage, Herr, das und das und das ist alles. Und ich mache das auch wirklich ernst und ehrlich. Also nicht nur so, Herr, kümmere dich, du weißt ja, was in meinem Leben arm, ja, sondern ich bringe es wirklich vor ihn. Aber dann gehe ich aus seiner Gegenwart raus und beschäftige mich mit anderen Dingen, die mir hoffentlich dann diese Geborgenheit, diesen Frieden, diese Liebe, den Halt geben in meinem Herzen. Und ich bin oft versucht, in meinem Leben von den Ablenkungen, die wir heute alle in unserem Leben haben, ich lasse mich berieseln. Ich begehe Flucht aus meinem Alltag mit den Dingen und Möglichkeiten, die wir heute haben. Vielleicht auch mit ganz schönen Sachen, mit Unternehmungen, mit der Familie, Urlaube. Alles Sachen, die gut sind und die wichtig sind. Versteht mich nicht falsch, nicht, dass ihr nachher sagt, der andere Benni aus Herborn sagt, man darf keinen Urlaub mehr machen. Sondern ich nehme das und suche dort etwas, was eigentlich nur Gott mir geben kann. Und wie David lädt Gott mich und dich heute Morgen ein zu sich und sagt, komm zu mir. Such bei mir mit deinem Herzen sicheren Halt. Komm zu mir, weil ich für dich sorgen will. Komm zu mir und lass dich erfüllen von meiner Liebe. Such bei mir die Geborgenheit, nach der sich deine Seele und dein Herz sehnt. Denn ich gebe dir, was dein Herz braucht. Und du wirst dich auf all die Dinge in deinem Leben nicht verlassen können. David sagt, selbst wenn meine Familie sich gegen mich wendet, selbst wenn das, was Gott geschaffen hat als Stütze des sozialen Gefüges für alle Menschen, für alle Zeiten, wenn das wegfällt, hier auf der Erde, im Himmel gibt es ja das nicht mehr in der Form, selbst dann ist Gott der, der mein Anker ist, bei dem ich Halt finde. Und manchmal ist es so schwer, wenn wir zu Gott kommen, auch mit unserem Herzen zu warten. Wirklich da zu sein. Es ist so schwer zu vertrauen, wenn die Hilfe Gottes nicht sofort in unseren Umständen sichtbar wird. Und David hat das hier ja auch erlebt. Er schreibt das in den Versen 9 bis 14. Er sagt zu Gott, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, verstoß mich nicht in deinem Zorn. Du bist doch meine Hilfe. Lass mich nicht fallen. Er hat nicht erlebt, dass Gott jetzt gerade eingreift. Herr, zeig mir deinen Weg. Leite mich. Übergib mich nicht der Willkür meiner Feinde. Herr, wend dich nicht ab. Aber er hatte auch diesen Grund, wo er dann sagt in Vers 13, ich glaube doch, ich werde die Güte des Herrn sehen. Ich bin mir gewiss, ich bin sicher, Gott wird triumphieren. Und deswegen harre und warte ich in Erwartung auf das, dass Gott das erfüllt, was er verheißen hat. Und er spricht so seiner eigenen Seele dann zu in Vers 14, hoffe auf den Herrn, genauso wie wir das in Psalm 103 haben, meine Seele singe. Und er ermutigt sich selbst und sagt, sei mutig und stark. Die Worte, die Gott zu Josua sagte, als er ihn beauftragt, das verheißene Land einzunehmen. Und warte voller Hoffnung auf den Herrn. Und David lebte ja noch im Alten Testament, an einem ganz anderen heilsgeschichtlichen Punkt, als wir es heute sind. Seine Hoffnung war, dass Gott einmal den Bund erfüllen wird, den er Abraham gegeben hat. Dass sein Volk wachsen wird, Nachkommen haben wird wie Sterne im Himmel. Dass ein Same kommen wird, der das erfüllen wird. Er hatte das Versprechen von Gott, dass sein Königreich niemals enden wird. Dass aus seinen Reihen ein König hervorgehen wird, aus seinen Nachfolgern, der ein Königreich baut, das für immer Bestand haben wird. Und wir dürfen heute in der Erfüllung dieser Versprechen leben, auf die David damals gebaut hat. Wir haben viel, viel mehr Grund, Gott zu suchen, weil wir Jesus haben als unser Heil, als unser Licht in der Dunkelheit. Jesus kam in unsere Dunkelheit und hat uns Licht gebracht. Bei ihm fanden wir das neue Leben. Jetzt haben wir Licht, wir sehen die Dinge in dieser Welt aus Gottes Perspektive. Und er lebt in uns mit seinem Licht. Wir haben ihn als unseren Retter gefunden, der uns ewiges Leben geschenkt hat, der uns aus der Enge der Bedrücktheit in die Weite geführt hat. Nicht nur in der Vergebung unserer persönlichen Schuld, dass wir zu ihm kommen dürfen, jetzt als seine Kinder und vor ihm leben dürfen, sondern in ihm und mit ihm haben wir auch überwunden all das Böse in dieser Welt, den Tod und all die Folgen von Sünde und Schuld. Und jetzt dürfen wir in seiner Nähe leben. Wir dürfen uns ihm öffnen, erleben, wie er mit der Kraft seines Geistes in uns lebt. Und er möchte uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit geben, wie Paulus es in Epheser 3 sagt und betet für die Gemeinde. Er gibt uns Kraft. Und er hat uns erhöht. So wie David es hier schreibt, du erhebst mich auf einen Felsen, du erhöhst mein Haupt. Er hat uns erhöht und uns zu seinen Kindern gemacht. Und jetzt dürfen wir vor ihm sein, in seiner Gegenwart leben und dürfen zu ihm Papa, Abba, Vater sagen. Was ein ganz tiefes Verhältnis, persönliches Verhältnis der Liebe, der Geborgenheit und des Schutzes ausdrückt. Und er, der alles für uns gegeben hat, der für uns am Kreuz gestorben ist, können wir ihm nicht vertrauen, dass er uns nichts vorenthalten wird, wenn er bereit war, das Höchste zu geben? Wie viel mehr wird er uns das geben, wenn wir seine Gegenwart suchen, seine Nähe suchen, was unsere Seele wirklich braucht? Und er liebt uns und lädt uns ein, in seine Nähe zu kommen. Ich möchte abschließen mit einem Bild von C.S. Lewis zu genau diesem Thema. Er saß mal in so einem Schuppen, der war komplett dunkel. Aber es gab so ein größeres Loch in diesem Schuppen. Und durch das strahlte der Sonnenschein in die Dunkelheit dieses Schuppens. Und C.S. Lewis sagt, du kannst dieses Licht von außen betrachten und sehen, wie gewisse Dinge ein bisschen heller werden, es dir ein bisschen Orientierung gibt. Oder aber du kannst dich in dieses Licht hineinstellen und auf die Quelle des Lichtes schauen. In das Licht hinein. Und ich glaube, dass das genau das ist, wozu Gott uns einlädt mit Psalm 27. In sein Licht, in sein Heil, in seine Gegenwart zu treten und auf ihn zu schauen. Nicht nur zu sehen, dass er Licht gebracht hat in eine Dunkelheit, sondern sich selber reinzustellen von ganzem Herzen. Und als ich den Psalm so für mich ausgelegt habe, da war mir klar, warum dieser Psalm und dieses Gebet, diese Worte mir ganz persönlich in dieser Zeit zu so einer Stütze geworden sind. Und ich möchte dich ermutigen, dass ganz egal, was es ist, woran du vielleicht schon die ganze Zeit denkst oder am Anfang gedacht hast, dass du mit diesen Dingen in das Licht trittst. Und nicht dann nur, um das was abzugeben und dann wieder rauszutreten, sondern dass du da stehen bleibst. Dass du bei ihm suchst, wonach dein Herz sich sehnt und was du gerade brauchst. Er will dich beschenken. Er wird dir das geben, was du brauchst. Ich bete. Herr, hab Dank dafür, dass wir Zuversicht haben dürfen, dass du gnädig, dass du treu bist und dass du es ganz klar bewiesen hast in Jesus, wie sehr du uns liebst. Und du siehst, dass wir versucht sind, immer wieder in anderen Dingen diese Liebe, diesen Halt, diesen Frieden, die Geborgenheit und die Gerechtigkeit vielleicht auch manchmal vor dir zu erlangen, die wir niemals aus eigener Kraft irgendwie in unser Leben bringen könnten, wenn du sie uns nicht gibst, Herr. Und so kommen wir in deine Gegenwart, Herr, und stehen vor deinem Thron mit erhobenem Haupt, weil du uns gerecht gemacht hast vor dir. Und wir legen nicht nur unsere Anliegen vor dich hin, sondern wir wollen dir Raum geben, in unserem Herzen zu wirken. Wir wollen deinem Geist Raum geben, dass er uns erfüllt mit deiner Liebe, dass du uns erfüllst mit deinem Frieden, dass du uns beschenkst mit dem, was wir brauchen. Herr, lass uns erfahren, immer mehr, dass es wahr ist, dass du unser Halt bist. Hab Dank dafür, Herr, dass wir dich kennen dürfen und dass du in unser Leben persönlich getreten bist und dass du die Tür aufgestoßen hast für jeden, dass jeder zu dir kommen darf, auch jemand, der dich vielleicht noch gar nicht persönlich kennt. Und hab Dank, Herr, dass du immer mehr bereithältst für uns, als wir jemals erbitten oder uns vorstellen könnten. Herr, und genau das möchten wir von dir bitten. Dass du uns nicht das gibst, was wir denken, was wir bräuchten, sondern dass du uns das gibst, was wir wirklich brauchen. Hab Dank dafür, dass wir in dir einen liebenden Vater haben, dass wir in dir einen hohen Priester haben, der uns nicht fremd ist, der all das erlebt und durchlebt hat, was wir auch durchleben, der unser Herz durch und durch kennt. Amen.